Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, von dem man denken könnte, dass er eigentlich schon genug zu tun hat. Er ist Chefarzt, er ist Leiter des universitären Herz- und Gefäßzentrums am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Er leitet die große Hamburger Gesundheitsstudie, die, glaube ich, nicht nur eine große in Hamburg ist, sondern eine der größten der Welt. Und nun wird er in den kommenden zwei Jahren auch noch als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie tätig sein. Ist sozusagen, kann man das so sagen, Deutschlands erster Herzmediziner. Und ich will mit ihm darüber sprechen, wie er das alles schafft. Was er, das ist besonders interessant, über die Gesundheitspolitik in Deutschland denkt. Natürlich, was der Neubau des Herzzentrums macht, der für 200 Millionen Euro auf dem Weg ist. Und natürlich auch, wie er schon als Kind wohl wissen konnte, dass er Arzt werden will. Ich freue mich sehr auf Stefan Blankenberg. Lieber Herr Blankenberg, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, lieber Herr Haider, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sie müssen mal erzählen, dass ich in diesem Fragebogen, den ich jedem meiner Gäste schicke, haben Sie gesagt, Sie wussten in Klasse 6. Im Biounterricht ging es irgendwie um Augen und Ohren, also nicht mehr um das Herz. Und da wussten Sie, ich will Arzt werden. Warum?
Naja, das muss man sich so vorstellen, wie man, wenn man seine erste Liebe trifft, dadurch zuckt es ein. Und mich hat es tatsächlich in der sechsten Klasse, jetzt nicht mit der ersten Liebe, aber mit der ersten Liebe zu einem Organ durchzuckt. Ich habe das Ohr und das Auge gesehen. Völlig unvorstellbare Dinge, weil diese Organe bewegen sich ja gar nicht. Sie schlagen ja gar nicht. Sie sind ja nur da. Und irgendwann kam das Herz und ich war völlig begeistert von dem menschlichen Körper, der Funktion. Und insofern habe ich mich dazu entschieden, Mensch, das ist super, ich möchte Arzt werden.
Und dann die ganze Zeit, ich kenne ja viele, die sagen, meine Kinder gehören auch dazu, also einer davon, der ganz überzeugt ist, dass er Notfallmediziner wird. Und ich weiß, dass es bei mir auch so war, dass ich, als ich so alt war, 6., 7., 8. Klasse, war ich eigentlich relativ sicher, dass ich Arzt werden würde. Dann habe ich das erste Praktikum gemacht, dann war ich mir auch noch sicher. Dann habe ich Zivildienst gemacht und spätestens da war ich mir sicher, dass es eine Sache gibt, die ich nicht machen möchte, Arzt. Gab es nie Zweifel bei Ihnen?
Ich weiß auch nicht warum, ich kann Ihnen das Warum nicht wirklich beantworten, es gab aber definitiv nie Zweifel, die Begeisterung wurde immer größer.
Und waren Sie dann auch so, weil das ist, erlebe ich jetzt mit meinem Sohn, der dann sagt, ah, ich habe mich mal informiert und ich muss ja dann schon ziemlich gut sein in der Schule. War Ihnen auch klar, Sie müssen in der Schule ein gutes Abitur haben, um überhaupt einen Studienplatz Medizin zu bekommen?
Das habe ich ausgeblendet. Das war klar, natürlich war das klar, aber wenn man sich so unter Druck setzt, dann ist es schwierig und das muss man ausblenden und das ist ja das, was letztlich auch das Erfolgsgeheimnis für einen jeden sein kann, wirklich das, was man heiß und innig liebt, auch wirklich tun zu wollen.
Ausgeblendet heißt es auch, was die Leistung anbelangt, also waren Sie ein sehr guter oder ein mittelguter Schüler?
Es hat ausgereicht, um einen Medizinstudienplatz zu erhalten.
Aber Sie schreiben, das mit Geschichte müssen Sie erzählen, Sie schreiben von einer Anekdote in der 12. Klasse. Sie kommt zehn Minuten zu spät zum Geschichtsunterricht, glaube ich.
Ja, das war
mit einer Tüte Pommes in der Hand.
Ja, das war eine eher dunklere Stunde meiner schulischen Vita. Es gab natürlich auch in der 12. Klasse immer neben dem Unterricht sehr interessante Dinge, auch Unterhaltungen, auch mit Schülerinnen zum Beispiel. Mhm. Und da vergisst man schon mal die Zeit und vergisst auch die Pommes zu essen in der Pause. Und dann stellt man fest, Mensch, ich muss jetzt in den Unterricht. Und dann überlegt man, geht man noch hin? Und dann denkt man sich, ja, natürlich, da gehe ich noch hin. Nun, und die Lehrerin hat das dann so quittiert, wie ich es im Fragebogen beantwortet habe. Und das hat mich dann schon nachdenklich
gestimmt. Was hat sie gesagt?
Na, sie hat gesagt, ohne zu schimpfen, sie hatte sich gar nicht aufgeregt. Mhm. Sie hat zu mir gesagt, bei Ihnen ist wirklich alles verloren.
Und was macht das dann mit einem in der Also das ist mal kurz vorm Abitur?
Ja, das war kurz vorm Abitur und das stimmt nachdenklich und ich hatte dieses Fach sogar noch im mündlichen Abitur und es hat mich dann dazu bewogen zu lernen.
Immerhin, das hat dann geholfen. Wir machen jetzt einen großen Sprung. Also Sie sind dann Arzt geworden, nicht irgendein Arzt. Sie leiten in Hamburg das universitäre Herzzentrum, muss sagen, mit wie viel Ärzten, Pflegerpersonal, Personal, die da arbeiten?
Ja, im gesamten Herzzentrum sind wir ungefähr 800 bis 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Also und dann fragt man sich immer, wenn man so etwas leitet, ne? Sind Sie eigentlich noch richtig Arzt? Oder sind Sie eigentlich, also das ist ja immer die Frage, interessant für mich, weil immer alle fragen, du als Chefredakteur, schreibst du eigentlich noch was und führst du eigentlich noch Gespräche? Glaube ich, Gespräche führe ich gerade zum Beispiel. Aber ich kenne ganz viele Chefredakteure, die seit Jahren keinen einzigen Text geschrieben haben. Und die Frage ist jetzt, wenn man an so einer Position ist wie Sie, kommt man dann noch tatsächlich zu der klassischen ärztlichen Arbeit?
Wenn ich dazu nicht mehr käme, dann würde ich meinen Beruf beenden.
Okay.
Ja, das ist eine Frage der Organisation. Es ist sicherlich sehr viel, was auf einen einstürzt und womit man auch ganz akut zu tun hat. Aber der Vormittag dient der ärztlichen Tätigkeit. Und das Gespräch mit dem Patienten und der Patientin, vor allem die Tätigkeit im Herzkatheterlabor, also das Intervenieren am Herzen selbst, bereitet mir so viel Freude und Leidenschaft, dass ich das definitiv nie aufhören werde. Und wenn man den Patienten und die Patientin verliert, dann ist man auch als Chef und als Direktor oder als was auch immer fehl am Platz.
Mhm. Und das ist interessant, weil das habe ich damals, ich habe erzählt, ich war im Krankenhaus, habe 18 Monate Zivildienst gemacht und bin dann auf ganz viele Ärzte getroffen, die genauso leidenschaftlich waren wie Sie. Und das waren so Ärzte, die dann den Patienten gesagt haben, du musst mal kürzer treten, du musst mal gucken, du musst mal mehr auf dich achten, du musst auf deine Ernährung achten, du arbeitest so viel. Und das waren dann Ärzte, von denen ich wusste, die kommen morgens um 6. Und wenn ich dann mal abends Nachtdienst hatte, eindrucksvollste Sache war, nachts um 1 kommt der Chefarzt um die Ecke und ich denke, man spricht ihn ja, hat damals den Chefarzt nicht angesprochen als Zivildienstleister, aber es gab irgendein Problem mit dem Kühlschrank. Und der Chefarzt hat dann versucht, diesen Kühlschrank nachts um 1 zu operieren. Dann sagte die Krankenschwester zu ihm, wie lange sind Sie denn schon hier? Seit 5:30. So. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass diese Ärzte, warum auch immer, sie können nicht anders als so viel zu arbeiten oder haben sie irgendwelche Wundermittel, dass sie das überstehen, aber woher kommt dieser Antrieb, so unglaublich viel zu arbeiten, weil sie werden auch nicht am Tag auf 8 Stunden kommen, sondern eher auf 14, 15, 16,
ja. Man zählt nicht wirklich, aber okay. Es bereitet halt unendlich viel Freude und wenn man morgens schon aufwacht und denkt, Mensch, ich möchte den Tag beginnen, dann ist das eine gute Sache. Es ist natürlich nicht nur die Motivation, als Arzt oder als Ärztin dann eben tätig zu sein, sondern jetzt auch noch in dieser Situation Dinge verändern. Mhm. Dinge verändern zu wollen, Dinge in eine Richtung bringen zu wollen, die letztlich unserer Gesellschaft auch dienlich sein kann. Und vor dem Hintergrund macht es einfach eine unendliche Freude zu arbeiten. Es macht Spaß, es macht vor allem auch Spaß, im Team zu arbeiten. Wir haben ein fantastisches Team, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und insofern zähle ich die Stunden nicht. Aber eins kann ich sagen, um 1 Uhr nachts Kühlschränke reparieren, das werde ich weder in der Klinik noch zu Hause. Um 1 Uhr nachts mache ich definitiv andere Dinge.
Die meisten schlafen um 1 Uhr nachts.
Nee, genau. Ja, genau.
Und wir kommen dazu, also Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, sind Sie für 2 Jahre gewählt, 25, 26, ja. 27 wird neu gewählt. Und Sie sagen, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, jetzt zu kandidieren.
Ja.
Warum? Weil jetzt entscheidende Weichen für das deutsche Gesundheitssystem gestellt werden?
Absolut. Es werden in den nächsten Jahren, schon jetzt seit einigen Monaten, aber ganz entscheidend in den nächsten Jahren 2025, 2026, 2027, wesentliche und entscheidende Weichen im deutschen Gesundheitswesen gestellt. Aber nicht nur da, auch letztlich in der Art und Weise, wie ich Medizin in Deutschland betreiben möchte. Mhm. Und das wird unter anderem durch die Krankenhausreform, aber durch viele andere Dinge noch bewerkstelligt. Wir haben in Deutschland eine hervorragende Situation, nämlich alle Menschen, die krank sind, können geheilt werden und es steht allen alles zu. Die Frage ist nur, können wir das auf Ewigkeiten so tun? Ist das System, was wir haben, wirklich das Beste? Gibt es in Europa nicht andere vergleichbare Systeme, die weniger Geld und bessere Ergebnisse noch bringen? Und das sind Zeiten und das sind Dinge, die mich extrem bewegen. Und wenn man die Möglichkeit hat, im Sinne der Gesellschaft und auch im Sinne von Werten Dinge mitzugestalten, so sollte man das tun.
Karl Lauterbach war da, wo Sie gesessen haben, vor zwei, drei Monaten auch in diesem Podcast und hat einen ähnlichen Blick auf die Lage gehabt wie Sie, aber auch wiederum anders. Er hat nämlich gesagt, ja, wir haben ein ganz gutes Gesundheitssystem, aber es gibt andere Länder, die offensichtlich bessere Gesundheitssysteme haben. Und dann kam er immer mit der durchschnittlichen Lebenserwartung. Ja. Wobei ich mich immer frage, hat das immer per se was mit dem Gesundheitssystem zu tun? Die Amerikaner haben ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem und trotzdem ist die Lebenserwartung da schlechter als in anderen Ländern. Das hat dann auch mit dem Lebensstil zu tun und so. Aber das heißt, Sie würden ihm schon zum Teil beipflichten, es ist eigentlich alles da, was es gibt, aber es ist zu teuer?
Wir haben alle Optionen in Deutschland und es ist alles da, was es gibt. Mhm. Es gibt die Medizinprodukte, es gibt Ärztinnen und Ärzte, es gibt die Strukturen, Krankenhäuser und ambulante Versorgung. Dennoch laufen wir derzeit Gefahr, dass, wenn wir nichts ändern, es in 3, 4, 5 Jahren wirklich nicht mehr so sein könnte. Mhm. Und deswegen müssen wir Änderungen herbeiführen.
Was ist das die Gefahr? Woran könnte das liegen? Weil Krankenhäuser pleite gehen?
Die Gefahr könnte darin liegen, dass Krankenhäuser unkontrolliert pleite gehen. Wir sind uns aber alle einig, und das sind die Ärztinnen und Ärzte, und das sind eigentlich diejenigen, die ehrlich auf das Gesundheitswesen gucken, dass wir im Moment tatsächlich auch zu viele Krankenhäuser haben. Wir benötigen das Wort klingt furchtbar, Bereinigung, und deswegen möchte ich es eigentlich auch gar nicht sagen, sie schneiden es wieder raus. Wir benötigen eine Fokussierung der Leistungen in bestimmten Bereichen, an bestimmten Orten. Und dann muss es so sein, dass wir eine Grundversorgung überall gewährleisten, dass Menschen auch behandelt werden, aber nicht mit den hochspezifischen Leistungen überall. Das allerbeste Beispiel sind Herztransplantationen. Hier hat der Gesetzgeber erstmals den Mut besessen zu sagen, Mensch, Leute, wenn ihr weniger als 10 Transplantationen macht im Jahr, dann seid ihr nicht mehr qualifiziert für diese wundervolle Therapie. Wir müssen das etwas kanalisieren. Und in dieser Richtung müssen wir, denke ich, in der Krankenhauslandschaft vorangehen.
Sie sagen, dass es muss eine Fokussierung geben. Das ist, glaube ich, auch eine Formulierung, die Lauterbach verwendet. Weil wenn es die Fokussierung nicht gibt, gibt es dieses Krankenhaussterben sowieso. Es gibt Krankenhäuser, die jetzt schon rote Zahlen schreiben. Da ist mir neulich aufgefallen, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Rein gesetzlich ist es so, dass die Bundesländer dafür sorgen müssen, dass alles, was sozusagen investiert wird in die Krankenhausstruktur, das müssen die Bundesländer bezahlen. Also in Hamburg. Und wenn man dann sich umhört, stellt man fest, zumindest bei Asklepios, großer Krankenhaus, stimmt das nicht. Die zahlen vielleicht 60-70% der Investitionen und mehr zahlen die nicht. Wäre das erste nicht mal, dass der Staat seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt und sagt, das, was wir bezahlen müssen, nämlich Bau eines Krankenhauses, große medizinische Geräte, Betten, das muss der Staat bezahlen.
Der Föderalismus hat viele Vorteile, hat aber auch manche Herausforderungen. Mhm. Und wie das Bildungswesen eine Herausforderung im Föderalismus darstellt, stellt es auch das Gesundheitswesen und das Krankenhauswesen. Und letztlich ist das, was Sie ansprechen, in meinen Augen des Pudels Kern. Das liegt in der sogenannten Erstattung von Leistungen, die wir nach sogenannten DRGs, also Disease-Related Groups, also nach einer festgelegten Entität erhalten. Wenn Sie, lieber Herr Haider, jetzt, und ich kann Ihnen versprechen, Sie würden perfekt versorgt werden, zu uns mit einem Herzinfarkt kämen, Sie würden ihn überleben, Sie wären ohne jegliche Folge bei uns wieder entlassen. Aber dann bekommen wir für diesen Herzinfarkt die Summe X. Egal, ob Sie nach 2 Tagen wieder Fußball spielen gehen oder ob Sie nach 20 Tagen mühsam das Krankenhaus verlassen. Die Summe X. Genauso ist es bei den sehr hochwertigen und komplexen geplanten Operationen und Interventionen. Deswegen sind natürlich viele Krankenhäuser darauf bedacht, diese komplexen Interventionen und Operationen an ihrem Haus zu tätigen, weil viel Erlös kommt. Und wenige Häuser sind darauf bedacht, als Universitätsklinikum muss, soll und man tut es auch sehr gerne, die Dinge zu tun, die langwierig sind, die keine hohe Erlöse haben. Ich sage nur Klinik für Kommunikationsstörungen. Mhm. Mein Sohn hatte, als er geboren wurde, den Verdacht, er hört nicht. Da sind wir verzweifelt in die Klinik für Kommunikationsstörungen gefahren, nach Mainz, und waren dann erleichtert, er hört. Dafür hat man ein paar Euro bezahlt. Das war's, eine solche Klinik kann da nicht überleben. Mhm. Jetzt habe ich lange ausgeholt. Das Kernproblem liegt in diesen DRGs, den Disease-Related Groups, die zu 100% angewandt werden, nicht abgeschwächt, und die dann andere Krankenhäuser dazu verleitet, genau diese Maßnahmen anzubieten und andere eben nicht. Genau. Und dieses Fehlsystem muss behoben werden und das macht Lauterbach komplett richtig. Er versucht, diese DRGs abzuschwächen, aber gleichzeitig eine gewisse Grundversorgung zu gewährleisten.
Mhm. Also und bis dahin alles richtig. So, bis dahin,
genau,
gehen Sie
bis dahin
mit.
Gehe ich komplett mit. Die Grundversorgung muss natürlich gewährleistet sein, bevor ich fokussiere. Da gehe ich dann nicht mehr mit. Ich kann nicht fokussieren und alles andere unkontrolliert sterben lassen, bevor ich die Grundversorgung geregelt habe. Okay. Und jetzt kommt der dritte Punkt, auf den Sie angesprochen haben. Und das kann man auch ganz ehrlich sagen. Bund und Länder müssen sich abstimmen. Und es ist ein Mensch, es ist eine Versorgung, es ist ein Krankenhaus. Es ist doch dem Patienten egal, ob das Krankenhaus im Bundesland Niedersachsen steht. Der Patient möchte und die Patientin auch, dass hervorragend versorgt wird. Und dann müssen sich Bund und Länder bitte einigen, das erwarte ich als Bürger. Bund und Länder müssen sich einigen auf ein Vorgehen und es kann auch nicht ein Land alleine vorgehen, in Nordrhein-Westfalen, die machen es ganz geschickt, jetzt haben sie es wieder auf ein Jahr verschoben, um dann das Role Model für andere zu sein. Wenn ich so ein Verhalten in der Klinik sehen würde, würde ich sagen, Mensch Leute, kommt mal zusammen, wir untersuchen mal, wie wir hier geeint und ordentlich gemeinsam vorgehen können und nicht so divergent.
Mhm. Was heißt das jetzt konkret für die Krankenhausreform? Das heißt, was würden Sie daran ändern? Ich habe verstanden, okay, erstmal muss die Grundversorgung gesichert sein, die Spezialisierung ist richtig, so. Und dann? Geht es um die Frage, dass ja zum Beispiel so eine wie, vielleicht wahrscheinlich gilt das für die Unikliniken überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon. Man kriegt dann bestimmte Pauschalen, weil man bestimmte Leistungen vorhält. Und damit ist 60-80% gedeckt, wie 80%, glaube ich, oder?
Wie viel Prozent ist noch gar nicht raus?
Okay.
Also das wird ja gegenwärtig noch diskutiert. Mhm. Aber es sind sicherlich nicht 80%, es sind weniger. Es sind maximal 60%. Mhm.
So, und dann darüber hinaus wird dann doch wieder abgerechnet nach den Leistungen, die man erbringt.
Genau, das ist das sogenannte abgeschwächte DRG-System. Mhm. Weil das DRG-System soll ja auch die Leistung motivieren und auch letztlich, dass man effizient arbeitet. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist abgeschwächt und die Grundausstattung, die Vorhalteleistung, die wird eingeführt.
Mhm. Wird das dann dazu führen, das haben Sie auch im Fragebogen gesagt, dass etwas dann nicht mehr passiert, dass medizinische Leistungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen werden? Also, dass Sie sagen, das darf nie passieren, aber dann guckt man sich an, ich habe das mit Karl Lauterbach mal gesprochen, aber auch mal mit Olaf Scholz, der mal gesagt hat, warum haben wir in Deutschland dreimal oder viermal so viele Knieoperationen wie die Holländer? Haben wir ein Knieproblem in Deutschland oder bei Rücken genau dasselbe? Also offensichtlich spielen da ja wirtschaftliche Fragen schon eine Rolle.
Ach, man kann es auch positiv interpretieren. Man kann sagen, die Deutschen betreiben so viel Sport und so viel Prävention, dass natürlich so viele Knie kaputt sind. Weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube eher und auch das ist sicherlich, und das ist ja auch die Devise, Ehrlichkeit und das aber auch empathisch ganz klar zu formulieren, dass natürlich in gewissen Bereichen, in denen Pecunia, Geld, Finanzen, ein Stimulus darstellen, dass man dann auch versucht, wenn man wirtschaftlich verantwortlich handelt, diesem Stimulus nachzugeben. Es darf nie so sein, dass dieser Stimulus, und die besten Beispiele sind ja immer Herz und Knie oder Rücken oder was auch immer, zu einer medizinischen Entscheidungshilfe wird. Wenn wir so weit gekommen
Herz auch?
Sind.
Also gibt es bei Herz Dinge, wo man sagt, die Katheterisierung, die musste man gar nicht machen oder die, das
Herz,
Ultraschall?
Ja, das
oder?
Ist ja lange bekannt. Große Interventionen am Herzen bringen natürlich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit. Mhm. Das ist völlig klar. Das ist auch in Ordnung, weil neue Medizinprodukte hochpreisig sind, Innovationen bezahlt werden müssen. Insofern ist das System schon völlig korrekt. Auf der anderen Seite muss man eine Wettbewerbssituation schaffen. Und ich stelle in Frage, braucht Medizin eine Wettbewerbssituation als solche? Widerspricht sich das ethisch-philosophisch nicht ein bisschen? Aber gut, wir haben es in Hamburg ganz besonders. Mhm. Das ist ja ein Prisma für eine Wettbewerbssituation. Mhm. Also muss man in der Medizin eine solche Wettbewerbssituation schaffen, dass sich Häuser gegenseitig vergleichen mit der Anzahl von einer medizinischen Handlung? Nein. Die Anzahl, die ist doch gar nicht so relevant. Es ist meine Qualität relevant. Mhm. Das Outcome, das Überleben und das langfristige Überleben der Patientinnen und des Patienten. Und das ist relevant und dafür müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen.
Ich stelle mir gerade, da sind wir vielleicht auch in einer ähnlichen Situation. Sie als Arzt und ich als Journalist, Chefarzt, Chefredakteur. Man hat auf der anderen Seite ja, Sie haben letztlich auch die inhaltliche, die medizinische Verantwortung, nicht die inhaltliche. Und dann gibt es aber immer noch rechts einen neben einem, der Kaufmann. Und ich weiß ja, wie das ist, dass man zwischendurch kriegt man dann Hinweis, dieses Jahr gut oder nicht so gut. Wie läuft sowas denn bei Ihnen? Weil an sich müssen Sie sich ja davon, eigentlich müssen Sie sich davon komplett frei machen, weil Sie eid und alles. Andererseits können Sie es nicht, weil es muss ja auch, also die Zukunft einer Klinik wie des UKIs hängt ja davon ab, ob sie auch wirtschaftlich ist.
Absolut. Ja. Das widerspricht sich nicht. Das erfordert aber viel Resilienz und auch viel, sagen wir mal, Klarsicht. Mhm. Es gibt einen ganz klaren Rahmen, den würde ich als 80-90% beziffern. Der ist für mich unantastbar. Das ist die medizinische, ethische Indikationsstellung Und wenn wir eben nicht zu dem Ergebnis kommen, dass hier eine Operation oder Intervention gerechtfertigt ist, findet das auch nicht statt. Mhm. Dann gibt es 10-20%, in denen man sich sicherlich in Effizienz und Wirtschaftlichkeit bewegen muss. Auch ich kann feststellen, wir haben eine sehr auskömmliche Personalsituation oder wir haben eine viel zu wenig auskömmliche Personalsituation. In diesem Bereich gibt es natürlich immer den einen oder anderen Handlungsspielraum und diese Verantwortung muss man auch haben. Aber eins ist doch ganz klar, wir können nicht medizinische Handlungen nach Wirtschaftlichkeit treiben lassen, sondern wir müssen sie nach unserem eigenen ethischen Verständnis umsetzen und dürfen dabei Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen. Und deswegen ist der Vergleich von ich mache so und so viel davon, wie viel machst du davon und so weiter, der ist für mich absurd. Mhm. Es ist eher der Vergleich, wie zufrieden und wie gut sind die Patientinnen und Patienten behandelt worden. Das ist jetzt natürlich sehr inkonkret, aber dafür gibt es konkrete Maßzahlen und das will auch im Rahmen der Krankenhausreform eben berücksichtigt.
Und man sieht aber auch, das kostet dann Geld, weil wir haben gelesen, nicht nur im Abendblatt, sondern auch anderswo, dass das UKE zum Beispiel in diesem Jahr, glaube ich, einen Verlust von 60 Millionen Euro machen würde, den natürlich die Stadt ausgleicht, weil ist es ein städtischer, oder nicht? Oder sie zucken so, doch.
Aber als Chefredakteur weiß man wahrscheinlich viel mehr als Leiter des Herzzentrums.
Okay, aber so.
Ich weiß das noch nicht.
Aber so, also in solche Geschichten kommen wir dazu. Ja. Und gibt's da nicht mal irgendwie, also so ein Hinweis von einem Kaufmann, der sagt, habt ihr nicht mal und guckt doch mal und so?
Also zum einen muss man den Verlust, oder sagen wir, ich will gar nicht Verlust sagen, sondern die wirtschaftliche Situation eines UKE im Kontext zu einer Charité setzen, zu einer Universitätsklinik Mainz, zu einer LMU und so weiter.
Das ist auch nicht besser, wir haben auch in Schleswig-Holstein große Verluste.
Genau, Schleswig-Holstein noch viel mehr, da haben wir also wirklich eine Situation, die analog ist.
Aber interessant, ja, warum? Ja, genau, warum?
Warum kommt es zu der Situation? Das ist eigentlich auch relativ leicht zu erklären. Zum einen, Gott sei Dank, entwickeln sich Gehälter. Gott sei Dank.
Genau.
So, das muss man einpreisen, ist nicht eingepreist worden. Das zweite ist, an einer Universitätsklinik haben wir einen Ausbildungsauftrag. Wir haben einen Lehrauftrag und wir haben einen Forschungsauftrag. Und das muss, wie in anderen Ländern auch, in einem Gesamtkontext berücksichtigt werden. Das ist eben zum einen der Versorgungsauftrag, den wir unbedingt erfüllen müssen, aber wir brauchen noch darüber hinaus Mittel für verschiedene weitere Aufträge. Das ist eben der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass ich manche sogenannte DRG, wie ich eben bereits gesagt habe, Situation nicht mehr in den einzelnen Handlungen wirklich abbilden. Das heißt, wenn ich einen Infarkt früher behandelt habe, habe ich die Summe X dafür erhalten. Dies hat sich über die Zeit überhaupt nicht angepasst, sondern ist im Zweifelsfall sogar um 10-20% gesunken. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, nee, Patient X, ich behandle dich nicht mehr, weil dein Infarkt bringt mir ja 10.000 Euro Verlust. Das würde ich nie tun. Mhm. So viel Rückgrat haben wir, um Gottes Willen, das wäre das Ende unserer Gesellschaft. Das würden wir nicht tun. Aber wir müssen dafür kämpfen, dass fair und angemessen eben erstattet wird. Aber diese Situation, das hat auch Asklepios. Das haben wir alle in dieser Erstattungssituation. Die Universitätsklinik, und da sind sich alle Universitätskliniker einig, leiden darunter natürlich besonders.
Und wir gucken dann, wenn man so aus der Boomer-Generation kommt, wie alt sind Sie, welche Jahrgang sind Sie?
68.
68, also 69, wir sind ja beide. Ne? Ja. Also wir sind keine Boomer, falsch. Wir sind Generation X. Die Boomer gehen nur bis 64. Aber die Boomer, habe ich gelernt jetzt.
Alles gut.
Die Boomer-Generation guckt natürlich jetzt und sagt, um Gottes Willen, wir werden ja alle, Sie haben gesagt, wir sind alle so sportlich und wir werden alle viel älter und so weiter. Aber gibt es dann überhaupt noch die Ärzte und das Personal, das sich um uns kümmert? Auch da vielleicht ein Vergleich. Also bei uns gehen jetzt ungefähr in den nächsten 5 bis 6, 7 Jahren ungefähr 25% der Kolleginnen und Kollegen in den ganz normalen Ruhestand. Ja. Wird bei Ihnen auch nicht viel anders sein?
Also, wir haben in Hamburg, jetzt darf ich von Hamburg und auch UKE berichten, das Glück, dass wir hier in der Kardiologie im Herzzentrum Bewerberinnen, Bewerber haben im Unmaß und wir wirklich ein Drittel der Bewerbungen nehmen. Das ist für uns natürlich eine gewisse positive Situation.
Aber das ist schon ungewöhnlich, oder? Weil alle anderen klagen oder viele andere klagen darüber, wo finden wir Ärzte, wo finden wir Personal, genau.
Genau, das gebe ich zu, das ist etwas ungewöhnlich. Das liegt an 2, 3 Sachen. Zum einen liegt es natürlich an der Stadt Hamburg, das will ich gar nicht verhehlen. Das ist ein attraktiver Ort. Das Herzzentrum ist sicherlich auch ganz nett, dort zu arbeiten. Und weil wir tatsächlich, wir kommen zum Anfang, noch relativ frei von ganz großen wirtschaftlichen Zwängen arbeiten dürfen. So, und ganz besonders wichtig, wir kommen so gut mit der Herzchirurgie aus. Mhm. Die Kardiologie und die Herzchirurgie sind im Herzzentrum wirklich sehr freundschaftlich vereint und das spricht sich eben auch rum. So, das ist ein Punkt. Aber das ist etwas Besonderes. Ich denke schon, dass wir in den ländlichen Regionen dort sehr genau schauen müssen. Und jetzt kommen wir wieder zur Krankenhausreform. Brauchen wir in den ländlichen Regionen überall das Krankenhaus und die niedergelassene Praxis? Oder brauchen wir nicht eher ein Modell wie in Skandinavien, wo wir eine Grundversorgung in einem Versorgungszentrum mhm. ermöglichen und dann gute Strukturen etablieren, wenn der nächste Schritt notwendig ist, dies an einem anderen Ort etwas zentriert zu machen. Und was mich immer wieder bewegt, ist die Tatsache, der Landrat sagt, ich kämpfe für mein Krankenhaus. Mhm. Ohne mich wird hier das Krankenhaus sterben, deswegen wählt mich. Das Krankenhaus wird mit mir überleben. Und ich frage mich immer, Mensch Landrat, wieso sagst du das denn der Bevölkerung? Wäre es nicht viel klüger zu sagen, ja, das Krankenhaus, das sollte vielleicht modifiziert werden. Wir haben hier eine Situation, wo wir Versorgung, aber auch Erstdiagnose gewährleisten. Und das Krankenhaus, 50 oder 30 Kilometer weiter weg, das kann deine Erkrankung doch viel besser behandeln. Mhm. Da überlebst du viel besser. Da hast du gar keine Komplikationen. Da gibt es mehr Expertise und da gibt es die Technik. Und so muss man ehrlich miteinander umgehen. Und ich sage Ihnen etwas. Dann geben wir weniger Geld aus und haben eine bessere Qualität.
Heißt es auch so ein bisschen, dass man weg muss von dem Modell, zumindest in den Flächenbereichen, von dem Modell, jede Stadt, jedes Dorf hat seinen eigenen Hausarzt, sondern das können wir uns wahrscheinlich perspektivisch nicht mehr leisten. Und übrigens anderswo, das ist interessant, weil bei Flüchtlingen, glaube ich, oft so, wenn die nach Deutschland kommen, dass die auch deshalb in die Notaufnahme des Krankenhauses gehen, weil sie es aus ihren Ländern gar nicht anders kennen, weil es da dieses Prinzip des niedergelassenen Arztes gar nicht gibt.
Das mag sein, da bin ich jetzt nicht so kundig, wie es dann eben in den anderen Ländern, auch gerade bei den Flüchtlingen, mit dem Prinzip des niedergelassenen Arztes ist. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist, was Sie sagen. Und letztlich ist es aber schon so, dass wir genau diese niedergelassene Situation und diese ambulante Versorgungssituation genauso mit reformieren müssen. Und es gibt die Möglichkeit, dies zu tun. Oder ich darf Ihnen noch ein Beispiel bringen. Jetzt bin ich natürlich etwas provokativ. Nehmen Sie mal die Herzchirurgie. Die Herzchirurgie hat so und so viele Eingriffe pro Jahr. Und da wir als Kardiologen viel Interventionen machen, immer in guter Freundschaft mit den Herzchirurgen, sinken herzchirurgische Eingriffe an der sogenannten Herz-Lungen-Maschine. Mhm. Die sinken nachweislich, sind so um ein Drittel gesunken in den letzten 10 Jahren. Dafür sind die Interventionen, die schonender sind, gestiegen. Glauben Sie, hat sich die Zahl der Herzchirurgien von 83 in Deutschland angepasst in diesen 10 Jahren?
Nicht.
Nein. Und hat sich.
Was machen die denn aber? Die haben dann schlicht 30% weniger zu tun, auch 30% weniger Umsatz, 30% weniger Patienten, das ganze Programm,
Ja, was sie machen, frage ich sie zurück. Ich weiß es auch nicht. Das war jetzt natürlich etwas provokativ. Aber, und dann können wir auf Hamburg gehen. Da sehen wir 4 Herzchirurgien. Berlin hat eine Herzchirurgie. Mhm. Das ist zu wenig. Sie brauchen 2 mindestens. Aber 4 Herzchirurgien, auch da sollte man den Mut haben, hier einmal darüber zu reden und zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das anpasst, sondern man kann das Ganze kanalisieren und offen und ehrlich und mit Klugheit darüber reden und sagen, ja, wir passen das etwas an und haben dann sogar weniger Kosten und haben dann sogar mehr Eingriffe pro Arzt und vielleicht dann sogar eine bessere Qualität. Und diesen Mut in der Diskussion, den muss man haben und man schafft es vor allem auch, das den Hamburgerinnen und Hamburgern, da bin ich mir ganz sicher, in 3 Sätzen zu erklären.
Woran scheitert das?
Wenn ich das wüsste. Vielleicht scheitert es daran, dass man, das ist ja die menschliche Natur, immer ein bisschen Angst vor der Veränderung hat. Mhm. Oder auch, wenn man einfach jetzt einmal nur einen Meter weiter denkt und sagt, ich schließe etwas, dass das sofort Angst auslöst. Man muss halt 10 Meter weiter denken und sagen, ich schließe nicht etwas, sondern ich verbessere etwas, ich tue was Gutes für dich.
Vor allem, weil ja diese Argumentation mit dem, ich muss es unbedingt in meiner Nachbarschaft haben, doch heute schon nicht gilt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Ihrer Patientinnen und Patienten kommen gar nicht aus Hamburg? Wahrscheinlich 1/3, schätze ich
noch
mal so.
Noch mehr. Also wir haben ein großes Einzugsgebiet aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Genau. Das heißt, Sie sind letztendlich auch sozusagen das Herzzentrum für Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das war schon immer so, die Leute kommen im Zweifel dann auch, keine Ahnung, aus Goslar, aus Osnabrück, aus Flensburg, sonst wie her. Ne?
Also ich hoffe doch, wir sind das Herzzentrum für Norddeutschland.
Ja, genau. So, also ich meine, aber das heißt, trotzdem, warum tun sich die anderen dann so schwer, damit zu sagen, ist es eine, sehen das die Kolleginnen und Kollegen, also die Ärzte, nicht genauso wie Sie und hängt es dann tatsächlich an Landräten, an Politikern, die eben nicht dastehen wollen als derjenige, der das Krankenhaus am Rande der Stadt geschlossen hat?
Ja, es ist tatsächlich kompliziert, aber zum einen, der Landrat, das ist natürlich jetzt ein Synonym geworden, Landräte tun sehr viel Positives, ist natürlich, kämpft für seinen Kreis, aber könnte vielleicht auch einen Schritt weiter denken. Und das Zweite ist natürlich, und das muss man auch immer mit berücksichtigen, wir reden ja hier von Menschen, von Ärztinnen, von Ärzten, von Pflegerinnen, von Pfleger, die dann auch eine Veränderung erfahren. Und das darf ich nicht ausblenden. Und genau diese Person muss sich, wie es heute so schön heißt, eben auch abholen.
Und dann ist die Frage, das habe ich jetzt auch mit mehreren Direktoren besprochen, die sagen, wenn du ein Krankenhaus schließt, ich tue jetzt mal so in Ahrensburg und sagst, ja, aber du kannst in Pinneberg arbeiten.
Ja.
Dann sagen die, ja, dann gehen halt längst nicht alle mit. Ja. Auch wenn das gar nicht so weit weg ist, aber es gehen nicht längst alle mit.
Ja, aber diejenigen, die in Ahrensburg arbeiten und medizinisch fachqualifiziert sind, arbeiten dann vielleicht in einer Praxis in Ahrensburg. Mhm. Ist doch wunderbar.
Genau, weil wir haben ja, stimmt das, Olaf Scholz hat mal gesagt, wir haben gar keinen Pflegenotstand in Deutschland. Wir haben einfach nur viel zu viele Betten und auf die hochgerechnet gibt es dann auch viel zu viele Pfleger. Hätten wir diese vielen Betten nicht, hätten wir auch genug Pfleger, um das abzudecken, was man brauchte. Sie nicken mit dem Kopf, hat er recht gehabt. Ich habe gedacht, das klang nach einer Ausrede. Nee.
Also Olaf Scholz hatte in diesem Falle sicherlich recht gehabt.
Okay. Sie sind als sozusagen als oberster Herzmediziner, als oberster Kardiologe, muss man ja unterscheiden.
Kardiologe.
Nicht Chirurg. Natürlich auch jemand, der darauf achten muss, da würde mich interessieren, wie die Lage da ist, dass genug junge Menschen diesen Beruf ergreifen. Und dann guckt man ja und denkt so, früher war das so, wenn du Arzt geworden bist, dann wusstest du, du machst einen tollen Job. Es ist die Frage nach dem Purpose, die stellt sich nicht. Aber du wusstest auch, du wirst irgendwann mal relativ vermögend sein und reich und so. Und du wirst ein tolles Leben haben. Heute denkt man sich so, in der Generation, die sehr auf dieses Work-Life-Balance Wert legt, das kann man diskutieren, aber es ist halt so. Wie schwierig ist es da, Menschen zu begeistern für einen Job, der, man sieht es an ihnen, herausfordernd ist, wo man viel arbeiten muss, der viel Spaß macht, bei dem man gutes Geld verdienen kann, aber nicht so wie früher dann automatisch zu den 10%, oder 10% wahrscheinlich schon, aber zu den Bestverdienern in Deutschland gehört. Wie schwer ist es dann, Menschen für diesen Job zu begeistern?
Also die finanzielle Motivation ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gar keine Frage, weil man verdient, jeder von uns verdient immer noch genügend und es reicht völlig aus und im Vergleich ist das absolut angemessen. Das weiß auch jeder und jede. Es schreckt dann teilweise viel mehr die Belastung, das stimmt. Also Dienste, die man nachts absolvieren muss, am Wochenende muss man teilweise arbeiten, das schreckt. Aber letztlich, und das ist auch unsere Aufgabe der Gesellschaft, also der Fachgesellschaft, wir sind der tollste Job, den man machen kann. Nicht wir, sondern unser Job ist der tollste Job, den man machen kann. Ich spreche jetzt fürs Herz. Man arbeitet am schlagenden Herzen. Man kann Herzen therapieren. Man ist für das Herz da in jeder Beziehung. Man bietet einfach eine fantastische Möglichkeit, eine zufriedenstellende und auch teilweise emotionale Arbeit zu tätigen, die einfach unglaublich viel Spaß macht. Das ist die eine Seite. Da haben wir einen riesen Wettbewerbsvorteil. Die andere Seite ist natürlich, dass man eben, wie ich sagte, in diesen unattraktiven Zeiten auch teilweise arbeiten muss und dass man mit Situationen konfrontiert wird, die einen dann auch wiederum ans Herz gehen und mit denen man zurechtkommen muss. Und diese Begeisterung dafür auszulösen, ist ein absolutes Muss unserer Fachgesellschaft. Wir haben viele junge Leute, das nennt sich Young DGK, wir sind in Online-Medien unterwegs, wir sind überall unterwegs und ich glaube, wir haben in der Summe doch ganz guten Nachwuchs und können die Begeisterung auslösen.
Aber wie gehen Sie mit dem, wie gesagt, wie gehen Sie, ich erlebe das ja hier auch mit jungen Kollegen, ich würde jetzt auch genauso ein leidenschaftliches Plädoyer für den Journalismus. Da stellt sich die Frage nach dem Purpose nicht. Man kann gutes Geld verdienen. Man wird nicht mehr so superreich wie früher, aber man kann gutes Geld verdienen. Aber man arbeitet zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Man lebt auch Dinge, die nicht so schön sind. Nicht vergleichbar mit dem, was Sie erleben, klar. So. Und dann triffst du auf Leute, die sagen, ja, nee, mach ich nicht.
Ja.
Also, und es wird, wie drehen Sie das um? Und haben Sie dann auch, Sie müssen doch auch so eine Art Nachwuchsproblem haben.
Ja, Nachwuchs muss man auf jeden Fall im Auge haben, aber wir müssen uns doch wandeln. Früher war es so, als ich Assistenzarzt war, da war es ganz klar, du musst das machen, du musst das machen, was deine Familie ist, ist völlig egal. Und ach, du hast Kinder, naja gut, das macht doch deine Frau. Also es war archaisch.
Ja.
Und jetzt ist es doch nicht mehr archaisch. Jetzt haben wir uns gewandelt und wir diskutieren darüber selbstverständlich. Ich frage jeden, der Nachwuchs bekommen hat, ja, ist doch egal, ob du Vater oder Mutter bist, bist du in Elternzeit. Mhm. Natürlich musst du in Elternzeit gehen, auch als Vater. Das ist bei uns gang und gäbe. Du musst irgendwo eine Situation schaffen, in der man familiäre und private Dinge ganz natürlich mit einfließen lassen kann und die genauso werthaltig sind wie die beruflichen Dinge. Es ist natürlich manchmal leicht gesagt und nicht immer einfach umsetzbar, aber dieses Mindset, das muss anders werden. Mhm. Und das ist in weiten Teilen anders geworden. In vielen Teilen in der Kardiologie, auch gerade in den operativen Fächern eben noch nicht. Aber wer das nicht schafft, der wird halt einfach geändert.
Oh ja, aber umgekehrt ist es so, ist diese oft zitierte Selbstausbeutung vieler Ärzte, wenn man mit niedergelassenen Ärzten hier spricht, mein Lieblingsbeispiel ist Claudia Haupt, die oberste Kinderärztin in Hamburg, mit der wir einen eigenen Podcast haben zum Thema Kindermedizin. Und als wir das erste Mal darüber sprachen, wann wir denn den Podcast aufnehmen wollen, ich kriege es nicht mehr genau hin, weil das war, sagen wir haben im März gesprochen, sagt sie, ja, ich kann am 7. Juni aufnehmen. Mhm. Ich sage, aber wir haben März. Mhm. Und der 7. Juni war der einzige Samstag, der noch frei war. Sie engagiert sich in Verbänden und so. Und da habe ich gedacht, meine Güte. Und dann sage ich, wie arbeiten Sie denn? Ja, ich bin morgens um 6, 7 in der Praxis und dann mache ich bis 8 Uhr. Mhm. Und dann mache ich das, was noch anfällt. So. Und dann sagt sie, ja, aber wenn ich das nicht machen würde, würden ganz viele Kinder keine medizinische Betreuung haben. Und man hat ja den Eindruck, überall, wo man auf Ärzte, auf Medizin trifft, dass das ganze System, und das finde ich das Schwierige, und da muss man noch arbeiten, nur funktioniert, weil es solche Leute wie Sie oder Frau Haupt oder XYZ gibt, die eigentlich all das machen, von dem man Ärzte immer abraten, was man tun sollte.
Ja, aber vielleicht haben Sie auch jetzt, wenn Sie mit mir reden oder auch mit Frau Haupt reden, eine gewisse Selektion. Das kann natürlich sein. Ja, ich glaube schon, dass von unseren, jetzt allein in der Kardiologie haben wir 128 Ärztinnen und Ärzte, dass dort natürlich ein unglaublicher Enthusiasmus herrscht, davon gehe ich mal aus, und dass aber keine Selbstausbeutung herrscht. Okay. In dem Moment, in dem ich Selbstausbeutung wahrnehmen würde, würde ich einschreiten. Der Einzige, der sich hier bei uns selbst ausbeuten darf, das bin ich und ich bin für mich verantwortlich. Mhm. Und ich kann immer noch selbst so gestalten, dass ich eben, genau wie Frau Haupt, selbst entscheiden kann, ob ich dieses Amt noch annehme oder ob ich den Samstag noch annehme. Das ist die Eigenverantwortung. Mhm. Und die muss man hinbekommen. Und wir sind aber auch dafür verantwortlich, dass keine Selbstausbeutung stattfindet. Und ich bin dafür verantwortlich, mit der berühmten Kauffrau oder dem berühmten Kaufmann eben so in Interaktion zu treten, dass der Personalschlüssel es erlaubt, keine Selbstausbeutung entsteht.
Und es gibt wahrscheinlich auch, gibt es sowas wie Arbeitszeiterfassung? Ja, klar.
Ja, natürlich. Es gibt Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter. Das ist gut so. Es gibt einen Betriebsrat. Ich habe eine Frage dazu beantwortet. Das ist gut so. Und insofern müssen wir den Mittelweg eben finden. Und das ist natürlich an einem großen Universitätsklinikum, das weiß ich auch, deutlich einfacher als in dem etwas kleineren Klinikum an einem etwas unattraktiveren oder eben sehr ländlichen Standort.
Trotzdem werden wir uns alle darauf einstellen müssen, also die Generationen, jetzt die Boomer und auch wir dann irgendwann und eigentlich alle, dass das Prinzip, es gibt überall Ärzte und so, das wird sich wahrscheinlich tatsächlich ändern, ne? Es wird Kompetenzzentrum geben, es wird Ballungen geben. Man wird vielleicht auch längere Wege auf sich nehmen müssen, aber immer mit dem Vorteil, da sitzt jemand, der hat das schon mal gemacht.
Es muss ein stufenweises Konzept geben. Wenn ich tatsächlich ein Beschwerdebild habe, dann muss ich in der Nähe etwas erreichen können. Mhm. Und diejenige, das kann eine super top ausgebildete Krankenschwester oder ein Pfleger sein, die sind meistens super. Die können entscheiden, so eine Art Triage, nein, das ist in Ordnung, das kriegen wir hier hin, den Schnupfen können wir behandeln, oder, oh, ich muss dich weiterschicken. Und diese Systematik muss stimmen. Und letztlich ist doch in anderen europäischen Ländern es mit einem exzellenten Gesundheitssystem, die mit einem exzellenten Gesundheitssystem versehen sind, möglich, mit weniger Personal genauso gute, wenn teilweise nicht sogar noch bessere Qualität zu erreichen. Und das müssen wir in Deutschland schaffen, und dazu braucht es eine menschliche und gut geplante, zwischen Bund und Ländern vernünftig abgestimmte Gesundheitsreform.
Und wir kommen schon am Ende, es gibt noch so viele Fragen. Deshalb muss ich mal gucken, ob ich noch die wichtigsten unterbringe. Ich habe gefunden bei Ihnen, dass Sie sich für diese 2 Jahre, die Sie jetzt erstmal Präsident sind, unter anderem vorgenommen haben, und das fand ich interessant und Sie müssen es erklären, dass die Aus- und Weiterbildung zu forcieren, da denkt man richtig, und dann aber unabhängig von Geschlecht, Herkunft, also gibt es da ein Problem gerade?
Nein, ich denke nicht, dass es ein Problem gibt. Aber Werte, die man hat, muss man offensiv verkünden und auch offensiv benennen. Und mir ist es persönlich vollkommen egal, aus welcher Herren Länder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, welche Geschlechtsidentität sie haben. Ich liebe die Heterogenität und die Vielfalt und diese bringt uns gesellschaftlich und auch für die Patientinnen und Patienten, die auch extrem vielfältig sind, weiter. Mhm. Und das möchte ich ganz aktiv in der Gesellschaft laut sagen, dass wir doch akzeptiert werden. Ich glaube nicht und ich denke nicht, dass es ein Problem gibt. Es ist aber immer wichtig, diese Dinge proaktiv zu gestalten.
Und da fällt mir mal ein, hat nicht eine neue Diskussion, sondern in meinem näheren Umfeld eine Person, die schon dazu neigt zu sagen, was machen wir nur an dieser Einwanderungspolitik und die Flüchtlinge, und mir dann erzählte, wie ihre Ärzte heißen. Und Allein von den Namen habe ich festgestellt, Moment mal, habe ich gesagt, sag mal ganz kurz, du sagst es immer so, deine ganzen Ärzte. Das klingt jetzt nicht nach Bio-Deutschen. Nee. Die sind alle, das ist Türke und der eine kommt aus Afghanistan, Ukraine und so. Das muss man sich auch klar machen. Mir war das nicht klar. Deutsche Klinikärzte, ein Drittel kommen aus dem Ausland.
Ja, natürlich. Und das ist auch absolut akzeptabel und sogar gut so, weil wir bringen unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Wahrnehmungen mit ein. Und man muss sich auch klar machen, woher kommen denn unsere Patientinnen und Patienten? Mhm. Und vor dem Hintergrund ist diese Integration doch hervorragend. Und gerade auch im pflegerischen Bereich und im ärztlichen Bereich ist das ein Berufsbild, bei dem wir von Migration im höchsten Maße profitieren. Mhm. Und ich will davon profitieren.
Und es muss auch tatsächlich, wenn Sie an die Politik eine Forderung stellen, da muss weiter gearbeitet werden. Also dass man versucht, qualifiziert Menschen gerade für medizinische Berufe nach Deutschland zu bekommen?
Ja, definitiv. Also das sind ja auch Bemühungen, die sind ganz aktiv in Gange. Man muss aber dann, wenn sie nach Deutschland kommen, weshalb kommen sie denn manchmal nicht nach Deutschland, weil es dann teilweise schwierig ist, anerkannt zu werden, beziehungsweise hier in Hamburg eine Wohnung zu finden und so weiter und so weiter. Das sind jetzt wieder allgemeine Sachen, aber man muss dann ganz konkret in diesem Falle dann eben dafür arbeiten, dass das auch tatsächlich klappt. Und da denke ich schon, dass das UKE als solches eine hohe Vielfalt hat, eine hohe Akzeptanz hat und da macht es eben auch sehr viel Spaß, da zu arbeiten.
Ihr Kollege Hermann Reichenspurner, Herzchirurg,
Der
wird nicht müde zu betonen, Pflegepersonal muss besser bezahlt werden. Wo sind Sie jetzt da? Sagen Sie jetzt, okay, auf dem richtigen Weg, da geht noch mehr. Wie ist die Situation?
Ich bin jetzt nicht im allerletzten Detail drin, ich bin aber im permanenten Austausch mit unserem Pflegedirektor Joachim Prölz, den ich sehr schätze. Und hier ist es sicherlich so, dass sehr viel passiert ist in letzter Zeit und dass wir in einem Niveau angekommen sind, welches akzeptabel sein soll. Und darüber bin ich eben sehr froh. Es geht natürlich immer noch mehr, aber im Moment hat sich da in der letzten Zeit extrem viel getan.
Und damit sind wir fast schon am Ende, aber darüber müssen wir auch noch sprechen, weil mir ist es dann in der Vorbereitung, habe ich gedacht, Moment mal, die bauen doch da ein neues Herzzentrum. Ja. Und dann gucke ich und dann steht da, Eröffnung, Abschluss 2024. 2024 ist zu Ende und habe ich zwischendurch gedacht, mein Gott, wir sind nicht eingeladen worden. Ich habe das verpasst.
Ja,
es ist noch nicht fertig, ne?
Nein, wir sind schon eingezogen, Sie sind noch nicht eingeladen worden.
Ach so.
Spaß beiseite, um Gottes Willen. Das würden wir nie tun. Nein, wir würden Sie als allererstes einladen. Nein, wir ziehen in einem Jahr um. Also es wird Ende 25, wahrscheinlich eher Anfang 26. Soweit lehnen wir uns jetzt einmal aus dem Fenster. Ich will es einmal so rumdrehen. Ich bin heilfroh, dass wir um Längen besser sind in der Zeitplanung als der Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie oder manch andere Krankenhäuser. Genau. Wir sind also nur in einem gewissen Ausmaß in Verzug, was aber bei den Megakrisen, die wir zurzeit haben und den Riesenverteuerungen und so weiter, irgendwo vielleicht verzeihbar ist und akzeptabel ist. Wir als Herzzentrum halten das aus, freuen uns riesig und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Wir haben ein fantastisch, jetzt kommt der kleine Werbeblock, wir haben ein fantastisch neues Herzzentrum mit allen Innovationen, die man sich vorstellen kann, von Bildgebung, operative Methoden, interventionelle Methoden. Wir haben eine große Vielzahl an Betten, an ambulanten Möglichkeiten, an therapeutischen Möglichkeiten, notfallelektiv. Und das Wichtigste ist, was wir haben eine tolle Truppe mit viel Empathie und viel Freude, die Patienten.
72.000 Quadratmeter, das heißt, Sie haben aber jetzt letztlich auch unter dem gelitten, unter dem alle leiden. Werden denn die 200 Millionen Euro zu halten sein? Wahrscheinlich auch nicht.
Oh, dazu kann ich gar nicht so viel sagen.
Da fragen wir nochmal nach, genau. Aber okay. Aber tatsächlich Eröffnung Ende nächsten, also 2025, ja, Anfang
Ende 2025, Anfang 2026, erster Patient, ja.
Ja, wie hat mir neulich ein Freund erzählt, der hat nur ein einfaches Ferienhaus gebaut, das ist dann 2 Jahre später fertig geworden. Also es ist, darauf muss man sich einstellen. Ziel dann da stationär oder ist es jetzt schon das, erreichen Sie das jetzt schon, 10.000 Menschen stationär und 18.000 ambulant zu betreuen pro Jahr?
Ja, das ist so ungefähr das Ziel. Das erreichen wir derzeit noch nicht ganz. Wir werden das aber hoffentlich in diese Richtung entwickeln. Und unser Anspruch wird sein, für Hamburg und für Norddeutschland das Zentrum zu sein, an dem man sich gerne am Herzen behandeln lässt.
Ja, verfolgen das ganz genau. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in diesem, was sagt Ihre Familie dazu? Wie sind dann das ist ein Ehrenamt, was
ja.
Sie jetzt machen?
Ne? Ja, das ist ein Ehrenamt.
Ehrenamt,
ja.
Was sagt die Familie? Sagt Papa, Ehemann, sag mal, wir würden uns dich auch gern mal sehen zu Hause.
Ja, das ist richtig. Es ist die Kunst im Leben, das Familiäre und das Berufliche so in Einklang zu bringen, dass alles glücklich ist.
Und bei Ihnen ist es dann so, dass die Frage sich nach Work-Life nicht stellt, weil wenn man sie so erlebt, würde man denken, dass für Sie ist Work gleich Life. Da machen Sie keinen Unterschied, ne?
Ich frage zurück, warum trennt man Work und warum trennt man Life? Ist Work kein Life?
Laufen Sie bei mir offene Türen, dann sprechen Sie mit jungen Kollegen darüber?
Ja, natürlich.
Und was sagen die?
In den Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesprächen, wenn wir auf Work-Life-Balance kommen und das zur Sprache kommt, sage ich genau das. Das Leben ist, der Arbeit ist auch Teil des Lebens und man muss Arbeit so gestalten, dass es auch Spaß macht. Und dann genau. Ist es ein freudiger Teil des Lebens.
Und dann hört man, dann stellt sich auch, das finde ich interessant, stellt sich die Frage nach der Rente nicht. Ihr Kollege Heiner Greten, den viele kennen als den Arzt des ehemaligen Kanzlers Helmut Schmidt. Und dann fragte ich neulich nur mal nach, was macht eigentlich der Greten? Nee, der kommt jeden Tag noch in die Klinik und ist jetzt auch schon so 83, 84.
Er lebt bewunderungswürdigerweise seinen Beruf. Er ist Asket, das sieht man ihm an. Er lebt also das, was er verkündet hat augenscheinlich. Mhm. Und warum soll man nicht, auch im hohen Lebensalter, wenn man das noch kann und anderen Gutes tun kann, dies weiter tun? Ohne natürlich jetzt andere zu behindern, das darf nicht sein, aber wenn man seinen Weg findet, dann sollte man das tun.
Und die Behinderung, die ist ja im Moment gar nicht da, weil ich glaube, was wir in den nächsten Jahren, verbessern Sie mich da, nicht zu viel haben werden, sind Ärzte, ne? Wahrscheinlich nicht. Also wir werden froh sein, wenn die Abdeckung so ist, wie sie ist. Wir haben jetzt schon einen großen Mangel an Kinderärzten zum Beispiel in Hamburg und das wird eher durch die demografische Entwicklung nicht besser werden, ne?
Es wird sicherlich so sein, dass wir unseren Beruf immer attraktiv halten müssen, so dass wir den Nachwuchs haben. Und da bin ich nicht ganz unoptimistisch.
Nee, das glaube ich auch. Lieber Blankenberg, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.